jetzt stehen geblieben, sonst verpasse ich dann den Abschluss. Also, Herr Präsident, Signora Consigliere del Stato, cari signori, cari amici, cari produttori del Verdura, chers amis de la Suisse romande, liebe Gemüseproduzenten, liebe Damen und Herren, danke ganz herzlich für die Einladung, hier bei Ihnen zu sein. Ich habe mich darauf gefreut. Das Datum natürlich vor einem Jahr schon rot angestrichen, in anderer Absicht damals. Ich freue mich aber, dass ich trotzdem hier noch einmal sein darf. Vielleicht schlage ich vor, dass ich vorab einige Fragen beantworte. Wie geht es im Bundesrat? Dann muss ich das nachher nicht einzeln tun. Eigentlich geht es gut, es gefällt mir und es ist manchmal schon fast unanständig, nicht unter der Last zusammenzubrechen, habe ich das Gefühl, aber es gefällt mir wirklich gut, es ist hochspannend und ich bin eigentlich sehr motiviert in diesem Amt. Es ist eine völlig andere Aufgabe natürlich und ich habe fast mit etwas Hemmungen bin ich gekommen, da in Krawatte und dunklem Anzug. Dann habe ich aber gesehen, dass sie auch alle so hübsch sind, oder? Und dann habe ich gedacht, dann passen wir trotzdem wieder zusammen heute. Sonst ist Bundesrat zu sein nicht immer ganz einfach. Das Bundesratszimmer, mein Büro, hat keine Türfalle von außen. Ich bin eingeschlossen. Nur der Weibel kann mit dem Schlüssel die Türe öffnen. Und das heißt natürlich, wenn man so isoliert ist, sozusagen in Einzelhaft, dann muss man den Kontakt nach außen suchen und möglichst viel bei den Leuten sein. Das ist tatsächlich wichtig, weil man sofort in einem Umfeld ist, das den Kontakt zur Außenwelt fast nicht mehr zulässt. Und Sie sehen auch an meiner Stimme, man wird sofort verweichlicht, oder? Kaum ist man nicht mehr draußen und es zieht etwas, dann ist man schon heißer. Ich hoffe aber, dass die Stimme wenigstens etwas erotisch tönt, dann könnte es sein. Bundesrat sein ist auch streng, habe ich erfahren. Man arbeitet viel, man muss sich überall einlesen, man muss sich am nächsten Tag immer auf Augenhöhe sein mit allen anderen. Und das Amt ist etwas komplizierter als das Amt bei den Gemüseproduzenten. Ich kann Ihnen nur eine Zahl sagen. Am Anfang kamen alle Leute zu mir ins Büro und haben etwas präsentiert, in dicken Ordner, so Organigramme. Das Erste, was ich dann machen musste, war eine neue Brille zu kaufen, weil das alles so klein geschrieben war, dass ich das nicht lesen konnte. So viel stand auf diesem Papier. Jetzt habe ich diese neue Brille gekauft, das geht jetzt. Und am Anfang sagten wir alle, ja, für das haben wir eine Projektgruppe, wenn sie keine Lösung hatten. Nach etwa 3 Wochen wurde ich einmal misstrauisch und habe gefragt, wie viele Projektgruppen haben wir eigentlich bei uns im Departement? Und nach etwa 10 Tagen ist mein Sekretär gekommen und hat gesagt, so genau wissen wir das nicht, aber es sind über 1000. Und jetzt können Sie sich das vorstellen, wenn 1000 Kommissionen bestehen, 1000 Arbeitsgruppen, da beschäftigen wir uns selbst. Also wir brauchen da nichts mehr, sondern das dreht sich so in sich. Und ich bin mich eigentlich nicht gewohnt, so zu arbeiten und bin jetzt daran, solche Projektgruppen zu reduzieren und zu streichen, damit wir uns mit dem beschäftigen, was wichtig ist und etwas weniger mit uns selbst. Im Bundesrat oder im Bundeshaus ist aber alles ganz wichtig, stelle ich fest. Da bin ich mich nicht so gewohnt. Es spielt eine Rolle, wenn ich zuerst die Hand gebe. Wenn nicht, alles ist irgendwo geregelt, alles hat seine Ordnung und wenn man den Frieden stört, dann wird das schwierig. Ich habe da oft Besuche von Botschaftern, dann werde ich gebrieft, weil man traut mir nicht so ganz diplomatisch das Geschick zu. Dann erhalte ich ein dickes Dossier, da steht, was ich sagen darf und vor allem auch, was ich nicht sagen darf. Und ich habe angefangen und schmeiße das Ganze in den Papierkorb und rede einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und es ist eigentlich bis jetzt immer gut herausgekommen. Ich habe gesagt, alles habe seine Ordnung im Bundeshaus. Und möchte damit eine Brücke schlagen. Ich habe mich in letzter Zeit oft gefragt, ob eigentlich unsere Gesellschaft und unsere Welt nur aus Ordnung und Preisen besteht. Etwas, das genau eingegrenzt werden kann. So wie wir das kennen vom Gemüse, Kilo Tomaten 2 Franken und ein Radieschenbündchen 70 Rappen. Alles hat seinen Preis und alles hat seine Ordnung. Und wenn man in dieser Welt so isoliert lebt, dann habe ich mir die Frage gestellt, steckt da nicht noch mehr dahinter? Und ich glaube, es steckt mehr dahinter. Wir kennen zwar von allem den Preis, aber ich frage mich, ob wir auch von allem den Wert kennen. Weil es gibt nicht nur den Preis, der zählt, sondern es gibt hinter einem Preis und hinter einer Ordnung auch noch Werte. Und ich bin der Überzeugung, dass sich unsere Gesellschaft diese Frage wieder sehr viel mehr stellen muss. Es gibt nicht nur Preise, sondern es gibt auch Werte dahinter. Und mit dieser Frage sind wir im Gemüsebau ja täglich konfrontiert. Wir kennen im Gemüsebau den Preis neuerdings mit Großverteilern bis auf den Rappen genau. Es kostet nicht mehr 2 Franken, sondern 1 Franken 99. Das ist der präzise Preis. Aber der Wert dahinter, kennen wir den auch? Und in dieser Frage, in der die Branche steht, mit Grenzöffnungen, das ist ja eines der Themen, muss man sich diese Frage stellen. Wenn Sie hier ein Kilo Tomaten haben, dann kennen wir nicht nur den Preis, sondern wir wissen auch um den Wert dahinter. Dahinter stehen ordentliche Arbeitslöhne, abgerechnete Sozialleistungen, eine gepflegte Landschaft, eine transparente Produktion, ordentliche Transporte. Wir wissen, wohin das geht, wir wissen, woher das kommt. Das alles hat seinen Preis. Und es hat seinen Wert. Wenn hier unten ein Kilo Tomaten aus Marokko, Algerien oder weiß der Gott wo kommt, dann kennen wir diesen Wert nicht. Wir vermuten nicht die gleichen Umweltbedingungen, nicht die gleichen sozialen Bedingungen, viel mehr Transportkosten. Das sind Werte, die wir in Frage stellen müssen. Sie entsprechen nicht unseren Werten. Und daher setzt sich ein Produkt nicht nur aus dem Preis zusammen, sondern auch aus dem Wert. Und für diesen Wert sorgen Sie tagtäglich mit Ihrer Produktion. Und ich denke, es ist eine unserer Aufgaben, der Bevölkerung den Unterschied zwischen Preis und Wert aufzuzeigen. Das sieht man vielleicht morgen nicht, was der Unterschied ist. Aber wir wissen in 5 oder in 10 Jahren, was der Unterschied war, wenn wir nur auf den Preis schauen. Aber dann stellt sich die Frage, ob es nicht zu spät ist, wenn wir in 10 Jahren den Unterschied erkennen zwischen Preis und Wert. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, diesen Unterschied sichtbar zu machen zwischen Preis und Wert, weil der Wert unserer Produkte, den kann man nicht aufwiegen. Man spricht ja von Werten mit Kindern. Unsere Kinder haben auch einen Wert, sie haben keinen Preis. Wir würden sie keinen Preis der Welt hergeben, weil es ein Wert ist. Das lässt sich vielleicht nicht auf die gleiche Stufe stellen, aber die Frage, ob unsere Gesellschaft, unsere Ordnung, unsere Sozialwerke, unsere Arbeitsbedingungen, unsere Umwelt, unsere Landschaft, alles drum und dran, nicht auch Werte sind, die unbezahlbar sind, die stellt sich schon. Und ich glaube, hier haben wir eine wichtige Aufgabe als Urproduzenten, weil der Wert erkennbar ist wahrscheinlich nirgends direkter als bei Produkten, die man auch noch isst. Dreimal täglich oder mehrmals täglich konsumieren wir nicht nur einen Preis, sondern auch einen Wert. Und wenn es uns gelingt, das aufzuzeigen, dann denke ich, haben wir eine gute Voraussetzung. Aber die Erkenntnis, die ist auf einem kleineren Blatt geschrieben. Und damit komme ich etwas zur aktuellen Politik. Wir sprechen jetzt ja vom Agrarfreihandel mit der EU, das ist unser Dauerthema hier drin. Beim Agrarfreihandel mit der EU geht es meiner Meinung nach primär um Preise. Man hat einmal versprochen, damit würden wir 25% einsparen bei den Lebensmittelkosten. Das war eine mutige Aussage von der, will im Bundeshaus niemand mehr etwas wissen. Man spricht noch von 2 Milliarden, die wir einsparen würden. Das ist der Preis. Und der Wert dahinter, den will man nicht so ganz rechnen. Man stieg in diese Agrarfreihandel mit der EU, mit dem Beispiel der Milchproduktion. Man hat gesagt, beim Käse, wo wir bereits Freihandel haben, funktioniert ja alles wunderbar. Die Exporte steigen und das wird funktionieren. Man hat sich allerdings nicht an die Versprechen erinnert, die man damals der Produktion, der Urproduktion gemacht hat. Es gibt Studien aus dem Bundesamt für Landwirtschaft und der ETH, die es ja wissen müssten. Die haben damals gesagt, mit dem Käsefreihandel im Rahmen der EU wird die Milchmenge um 20% steigen. Ihr verliert zwar etwas im Preis, liebe Bauern, aber dafür könnt ihr 20% mehr Milch produzieren. Unter dem Strich wird die Rechnung aufgehen. Und mit dieser Voraussetzung ist der Bundesrat in diese bilateralen Verhandlungen gestiegen für einen Agrarfreihandel, also alles frei. Wenn wir jetzt den Käse betrachten, 2 Jahre später, dann stellen wir fest, dass wir zwar etwas wenig mehr exportieren und für uns Produzenten spielt die Milchmenge eine Rolle, aber wir importieren noch wesentlich mehr, als wir mehr exportieren. Insgesamt importieren wir, seit dieser Käsefreihandel ist, die Milchmenge jährlich von etwa 30.000 Kühen. Und nichts von 20% mehr Produktion, sondern wir importieren die Milch von 30.000 Kühen. Und wir stellen fest, wenn wir dem etwas nahe, das etwas verfolgen, wo es liegt. Wir exportieren zwar leicht mehr teuren Käse, das ist gut, aber wir importieren sehr viel mehr billigen Käse. Und dieser billige Käse findet den Weg in den Fastfood-Bereich, findet den Weg auf tiefgefrorene Fertigpizzas, finden wir nachher in tiefgefrorenen Cannelloni und wo auch immer. Dort fragt man nicht nach dem Wert, sondern dort spielt der Preis eine Rolle. Und wenn wir unsere Gemüsebranche nehmen, würde wohl das Gleiche auch passieren. Man sagt jetzt, mit unserer Qualität würden wir Europa erobern. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellt. Ich weiß nicht, ob diese Leute je gesehen haben, wie die Verteilung in Europa funktioniert. Da können sie dann den Kofferraum laden am Morgen und nach München fahren. Natürlich würden sie den Kofferraum wahrscheinlich verkaufen, wenn die Qualität gut ist und sie ein Edelweißhemd anziehen und etwas nach Schweizer Fänken aussehen. Aber damit sind die Probleme der Landwirtschaft nicht gelöst. Also ich meine, in Bezug auf diesen Agrarfreihandel, der jetzt ausgehandelt wird, die Resultate werden nächstes Jahr vorliegen, wird der Bundesrat noch einmal eine Lagebeurteilung vornehmen müssen. Weil meiner Meinung nach die Voraussetzungen nicht so sind, wie sich der Bundesrat das vorgestellt hat. Damals hat man diesen Agrarfreihandel aufgeleistet. Man ging von Vorteilen aus und hatte ein Beispiel. Und je mehr Erfahrungen wir machen, je mehr stellen wir fest, dass das ins Gegenteil kehrt. Und der Bundesrat wird das in seine Beurteilung einfließen lassen müssen, wenn wir dann einmal so weit sind, dass wir wissen, über was dass wir tatsächlich diskutieren. Und ich bin der Meinung, der Bundesrat kann dann nicht nur eine Rechnung machen über den Preis, sondern er muss auch eine Rechnung machen über den Wert eines solchen Abkommens. Oder die Frage wird sich stellen, welche Werte werden dann zerstört? Und wenn wir weniger produzieren in der Schweiz, ist es eigentlich klar, dass wir damit auch Arbeitsplätze exportieren. Weil wenn wir es nicht selbst produzieren, produziert es ein Berufskollege irgendwo in Europa. Und die Frage werden wir uns stellen müssen, alle Jahre noch irgendwo im Stau gestanden sind. Wir werden uns dann die Frage stellen müssen, welchen Wert wir damit zerstören. Können wir es uns leisten, jetzt Arbeitsplätze zu exportieren, zu zerstören, wo wir ohnehin Mühe haben mit Arbeitsplätzen? Also das Freihandelsabkommen wird die Frage uns stellen, Wert gegen Preis. Und es braucht eine Gesamtbeurteilung. Und diese Beurteilung muss noch einmal zurück, wie bei Eile und Weile, auf Platz 1. Weil meiner Meinung nach alle Papiere, die ich bis jetzt gelesen habe, von falschen Voraussetzungen ausgehen. Und wenn Sie am Anfang die Weiche nur ganz leicht falsch stellen, dann sind Sie in einigen Jahren an einem völlig anderen Ort. Und diese Frage, die wird sich der Bundesrat noch einmal stellen müssen. Ich möchte noch zu einem weiteren Punkt kommen, unabhängig von dieser Frage des Freihandels stellt sich ja die Frage, wohin der Gemüsebau in der Schweiz in den nächsten Jahren geht. Diese Frage müssen Sie sich ja täglich stellen, weil Sie investieren und wenn Sie investieren, ist das für eine Generation, für die nächsten 15, 20, 25 Jahre. Also brauchen Sie jetzt einen Ausgangspunkt und Sie müssen auch die Weichen stellen. Sie sollten also ein einigermaßen verlässliches Umfeld haben. Das haben wir von Seite der Politik nur beschränkt. Die Politik wird diese Vorgaben wahrscheinlich relativ unscharf vornehmen, weil es ist ein offenes Geheimnis, da plaudere ich ja nicht aus der Schule. Sie können selbst Entscheide des Bundesrates in allen Bereichen beurteilen. Das ist nicht immer stichfest, sondern man versucht eine Richtung vorzugeben und wartet dann, wie sich das entwickelt, habe ich manchmal das Gefühl. Was sind die Herausforderungen für die Gemüsebranche? Was sicher sein wird, das wissen Sie, wissen wir alle, ist der Kostendruck, der bleiben wird und der eher noch größer wird. Unabhängig davon, ob die Schweiz WTO-Verhandlungen abschließt, ob die Schweiz das Freihandelsabkommen abschließt, der Druck auf den Preis, der bleibt ganz sicher für die nächsten Jahre relativ hoch. Das ist unser Umfeld. Er bleibt darum hoch, weil wir eine hohe Kostendifferenz haben bei den Produktionskosten, bei den Löhnen. Wir bezahlen nun einmal etwa 250% mehr für Fremdarbeiterlöhne, als das in unseren direkten Konkurrentländern der Fall ist. Das wird so bleiben. Und damit ist der Pfad eigentlich vorgegeben. Wir werden noch mehr rationalisieren müssen in der Produktion, um versuchen, günstiger zu sein. Das ist einfach gesagt und ich sage im nächsten Atemzug, und die Qualität muss gleich bleiben oder besser sein. Und in dieser Schere stehen wir ja seit Jahren in der Produktion. Einerseits sollten wir täglich besser sein, qualitativ hochstehender, kompliziertere Aufzeichnungen machen und auf der anderen Seite müssen wir günstiger sein. Der Druck dieser Schere wird auch in Zukunft bleiben. Der Kostendruck bleibt und die Anforderungen an die Qualität, die werden eher noch steigen. Die Leute wollen gesund sein, sie wollen gesund leben, sie verlangen mehr Aufzeichnungspflicht, es muss noch transparenter werden, es muss noch besser sein, es muss noch qualitativ hochstehender sein. In diesem Umfeld bewegen wir uns. Die Antwort darauf ist wahrscheinlich klar. Es braucht noch mehr Spezialisierung in der Branche. Jetzt bin ich ja nicht Spezialist. Ich kann Ihnen nur versuchen zu sagen, wo ich die Trends sehe. Spezialisierung kann auf verschiedene Arten passieren. Eine Spezialisierung kann durchaus sein, dass man sich auf die Selbstvermarktung beschränkt, auf einen Markt fährt, ein rundes Angebot produziert und die ganze Wertschöpfung versucht, in die eigene Kasse zu wirtschaften. Das ist der typische Kleinbetrieb und der Familienbetrieb. Den wird es auch in Zukunft geben und der wird erfolgreich sein. Darin sieht man, habe ich das Gefühl, im Bundeshaus eigentlich die Rettung der Landwirtschaft. Und wenn ich jetzt an den Grossraum Zürich denke, 1 Million Leute, die täglich auswärts verpflegt, und dann der Bauer mit den Lieferwägelchen auf dem Markt, der kann die Million nicht versorgen. Also bleibt der Produzent, der gesunde Produkte direkt vermarktet und auf den Markt fährt, das Idealbild der Politiker im Bundeshaus, bleibt eine absolut kleine Nische. Aber es kann eine Spezialisierung bedeuten, indem man sich auf das beschränkt, auf die Vermarktung. Wenn wir weiter Richtung Spezialisierung gehen, dann glaube ich, gibt es zwei Richtungen, die Sie wahrscheinlich prüfen müssen. Es gibt die eine Möglichkeit der Spezialisierung von wenigen Produkten oder das Zusammenfassen von ein, zwei, drei Produkten auf einen Betrieb. Sie werden zum Spezialisten für Rettich, für Salat, für irgendetwas und produzieren nur das. Das ist eine Möglichkeit, die wird erschwert von der ökologischen Produktion, aber es kann durchaus eine Richtung sein. Wenn wir Betriebe ansehen im Ausland, 1000 Hektar nur Eisbergsalat und sonst nichts, ergibt eine günstige Produktion, kann durchaus auch in Zukunft eine Möglichkeit sein, dass man sagt, ich produziere das, ich werde zum besten Produzenten, ich liefere das. Das ist eine Möglichkeit. Die ist in der Schweiz zurzeit kaum eingeschlagen. Es gibt vielleicht zwei, drei solche Spezialbetriebe. Eine weitere Möglichkeit ist, sich zu spezialisieren im Sinne eines gesamten Dienstleistungsangebotes. Man schließt sich zusammen zu einer Plattform, man bietet nicht nur ein einzelnes Produkt an, sondern man liefert das zur gewünschten Zeit, in der gewünschten Menge, in der gewünschten Verpackung, in der gewünschten Anschrift, am gewünschten Ort und das vielleicht dreimal am Tag und am Sonntagabend auch noch einmal. Also eine gesamte Dienstleistung mit allen Details, die uns da abheben können von ausländischen Lieferanten. Das ist ein Weg, der schon recht erfolgreich eingeschlagen wurde. Ich denke, dass in dieser Richtung weitere Möglichkeiten liegen, weil ausländische Produzenten das wahrscheinlich nicht in der gleichen Art und in der gleichen Qualität machen können. Das, denke ich, sind die beiden oder die drei Richtungen. Der bewusste Kleinbetrieb, Wertschöpfung im eigenen Sack. Der Betrieb, der sich auf eines oder ganz wenige Produkte spezialisiert, das zu günstigsten Preisen abliefert, an Verteilzentralen, sich in diese Richtung spezialisiert und die Spezialisierung, indem man Gesamtdienstleistungspakete anbietet und damit zum Spezialisten wird, mit einer hohen Flexibilität und Sie wissen es selbstverständlich, mit entsprechenden Kosten im Hintergrund. Daneben wird es sicher weiter biologische Produktion geben, eher Ausweitung, das, weil auch dort der Abnehmerkanal nicht so breit ist, denke ich auch, wird eine Alternative dazu bleiben. Aber wenn ich das zusammenfasse, wir leben in einem hart umkämpften Markt, in dem man von Preisen spricht. Wir haben die Möglichkeit, uns hier zu behaupten, indem wir uns spezialisieren, wie auch immer. Und es bleibt neben diesem, braucht neben diesen harten Fakten auch ein weiches. Und das geht in Richtung der Werte sichtbar machen, die mit unseren Produkten verbunden sind. Das ist auch ein Teil der Aufgabe des Bundesrates, der das versucht mit Direktzahlungen. Nur muss man sagen, als Gemüseproduzenten sind wir da nach Kontrollschluss dabei. Weil die Vorstellungen, wir diskutieren im Moment ein neues Direktzahlungssystem, sind nach wie vor auf eine extensive Landwirtschaft ausgerichtet. Auch bei einem neuen Direktzahlungssystem wird derjenige bestraft, der jetzt gearbeitet hat, der produziert und der rationalisiert hat. Die Gemüseproduzenten sind eine so kleine Minderheit, die werden hier zwischen Stuhl und Bank fallen. Man kann das immer noch versuchen zu verbessern, aber etwas anderes als das hier zu sagen, wäre nicht ehrlich. Und ich glaube, auch mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Persönlich bin ich überzeugt, dass der Gemüsebau in der Schweiz eine gute Zukunft hat, weil Werte und Emotionen sind mit dem Essen verbunden und im täglichen Konsum hat das eine Chance. Vielleicht, das müssen wir uns auch eingestehen, nicht auf dem gleichen Produktionsniveau wie jetzt. Diese Gewissheit haben wir nicht. Aber wir sind eine Branche, die unternehmerisch sehr weit ist. Ich höre heute und habe das letzte Woche wieder gehört, es sind nicht nur Schweizer, die nach Holland gehen und schauen, wie man dort produziert, sondern es sind auch Holländer, die in die Schweiz kommen und schauen, wie wir das machen. Und wenn man Schweiz und Holland auf die gleiche Stufe stellt, dann gibt das unserer Branche ein hervorragendes Zeugnis. Und ich kenne die Landwirtschaft, ich bin der Überzeugung, dass sich keine Branche, derart bewegt hat, derart intensiv gearbeitet hat wie die Gemüsebranche. Da haben sie eine unternehmerische Leistung vollbracht, die mit allen anderen Industrie- und Betriebszweigen Schritt halten kann in den letzten Jahren. Und diese Leistung gilt es irgendwann durch die Politik auch noch zu würdigen. Mir ist beim Herfahren das Lied in den Sinn gekommen, die älteren Semester, wie ich werden es kennen. Ich glaube, Wenke Mühre hat es einmal gesungen. Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren, hat es geheißen. Und für mich denke ich manchmal, ich habe mein Herz etwas beim Gemüsebau verloren. Und in diesem Sinne werde ich diese Anliegen im Bundeshaus vertreten, weil ich der Überzeugung bin, dass unsere Gesellschaft Werte braucht, nicht nur Preise. Und ich wüsste niemanden, der Werte besser verkörpert als Sie. In dem Sinne werde ich mich für Ihre Anliegen auch in Zukunft einsetzen und ein Stück meines Herzens wird in dieser Branche hängen bleiben. Ich wünsche Ihnen allen beruflich alles Gute, viel Erfolg, hoffe, dass sich alle Ihre Erwartungen erfüllen und ich wünsche Ihnen auch persönlich von Herzen alles Gute. Ich hoffe, dass wir uns da und dort auch in Zukunft wieder begegnen. Besten Dank. Thank you.